Ja, die Fritze ist ein Wohnprojekt. Das heißt, wir leben in einem teilbesetzten Haus, wo noch zwei Wohnungen von ganz normalen Mieterinnen bewohnt sind. Der Rest vom Haus ist besetzt. Wir sind mit Kindern 18 Leute. Wir arbeiten in unterschiedlichen politischen Zusammenhängen, in antifaschistischen, antirassistischen Gruppen. Es gibt aber auch Maler und Musiker im Haus. Es gibt eine Radioinitiative im Haus. Es ist also recht unterschiedlich, wie die Menschen hier leben. Es ist keine politische Gruppe, sondern ein Wohnzusammenhang.
Ihr habt es eben von einer Bewohnerin der Fritze selbst gehört. Die Fritze ist ein besetztes Haus in der Fritzlarer Straße in Frankfurt. Seit 2 Jahren versuchen Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft, verschiedene BewohnerInnen der Fritze dem sogenannten terroristischen Umfeld der RAF zuzuordnen und damit zu kriminalisieren. Die Fritze wurde bislang 5-mal durchsucht. Verschiedene Bewohnerinnen wurden erst als Zeugen bei § 129, 129a Prozessen vorgeladen. Und bisher 2 Personen aus der Fritze wurden daraufhin selbst angeklagt. Und zwar wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, gemeint ist die RAF, beziehungsweise Beihilfe zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, gemeint ist Weiterstadt. Außerdem wurden letzte Woche 4 BewohnerInnen der Fritze zu je 5 Monaten Beugehaft verurteilt, weil sie sich geweigert hatten, gegen ihre Mitbewohnerin auszusagen. Der Hintergrund dieser Kriminalisierungskampagne ist der eben erwähnte Anschlag der RAF auf den Gefängnisneubau in Weiterstadt vor rund 3 Jahren am 27. März 1993. 3 Monate später wurde Wolfgang Grams auf dem Bahnhof von Bad Kleinen erschossen. Birgit Hogefeld wurde festgenommen. Damals flog auch Klaus Steinmetz als Spitzel des Verfassungsschutzes auf. Es wurde bekannt, dass er Kontakte zur RAF und wohl auch mit dem Anschlag auf dem Knast in Weiterstadt zu tun hatte. Gegen Steinmetz wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren angestrengt. Um ihren Agenten aber möglichst rauszuhalten, gingen die Ermittlungen schnell in eine andere Richtung. Und so kamen die Behörden auf die Fritze in Frankfurt. Andrea, eine Bewohnerin der Fritze, kannte nämlich Klaus Steinmetz. Nachdem in Bad Kleinen dieser als Spitzel aufgeflogen war, erwarb sie aus seinem Nachlass sein Motorrad und die dazugehörigen Motorradkoffer. Im April 1994 durchsuchte das Bundeskriminalamt zum ersten Mal die Fritze. Dabei beschlagnahmten sie die Motorradkoffer von Steinmetz, die Andrea gekauft hatte, die Zündschlüssel, die Motorradpapiere und den Kaufvertrag. Die formelle Begründung dieser ersten Hausdurchsuchung, der Verdacht auf Urkundenfälschung wegen des Kaufvertrags von Andrea nämlich, war allerdings nur vorgeschoben. Das Verfahren wurde bald eingestellt. In den beschlagnahmten Motorradkoffern wurden Sprengstoffspuren gefunden, die auf Weiterstadt hindeuteten. Dies lieferte den Grund für die 2. Hausdurchsuchung in der Fritze, bei der das Bundeskriminalamt aus 2 Wohnungen Staubproben nahm und weitere Taschen beschlagnahmte. Die 2. Hausdurchsuchung lieferte den Grund für die nächste. In 2 der beschlagnahmten Taschen fanden sich nämlich angeblich geringe Spuren von Sprengstoff. Und so wurden 6 weitere Wohnungen durchsucht und Gegenstände beschlagnahmt. Das Verfahren gegen Steinmetz wurde übrigens inzwischen eingestellt, obwohl das Motorrad mit den Sprengstoffspuren zum Zeitpunkt des Anschlags auf Weiterstadt noch Steinmetz gehörte, der ja erst später als Spitzel enttarnt wurde. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf ein Verfahren gegen Unbekannt wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Seit dem Sommer 1995 läuft außerdem noch ein Verfahren konkret gegen Andrea aus denselben Gründen. Dazu nun ein Interview mit einer Bewohnerin der Fritze.
In diesen ganzen Beschlüssen, Sie haben ja auch Begründungen für die ganzen Beschlagnahmungen, ist Andrea immer wieder aufgetaucht. Anders als die anderen vom Haus. Und wir sind da drin benannt, also dass alle, die in diesem Haus wohnen würden, mit der logistischen Vorbereitung von Weiterstadt zu tun haben könnten, dass alle im Haus zu den unterschiedlichen Wohnungen Zutritt haben, dass ihre Gegenstände austauschen und deswegen alle als Betroffene in Frage kommen könnten oder wissen könnten, wer irgendwas weiß. Andrea wird da drin schon viel genauer benannt. Ihr wird auch diese grüne Militärtasche, wo sie sagen, Sprengstoffkomponenten gefunden zu haben, zugeordnet. Sie taucht auch mal im Beschluss auf, wo drin steht, sie würde der linksradikalen Szene Frankfurt angehören und käme dafür in Frage, Sprengstoff für die RAF zu transportieren. Es war in diesen Beschlüssen einfach schon klar, sie spitzen es auf Andrea zu. Andrea ist dann weggegangen. Das heißt, sie hat dann im September 1995 einen offenen Brief wohl geschrieben, der wurde in der Swing unter anderem veröffentlicht. Und da sagt sie dazu, ich zitiere das mal, weil das sind jetzt ihre Worte.
Aha.
Die Situation ist für mich nicht mehr überschau oder einschätzbar, denn politische Verfolgung war noch nie eine Frage des realen Sachverhalts. Deswegen habe ich mich entschieden, erstmal aus einer sicheren Entfernung zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt, um mich auch besser dagegen wehren zu können. Das heißt, Andrea ist nicht mehr da. Sie ist weggegangen. Und danach haben wir dann erst überhaupt aus der Presse übrigens erfahren, dass es mittlerweile ein Ermittlungsverfahren gegen sie höchstpersönlich gibt.
Wie schnell man in 129a-Verfahren selbst zum Angeklagten wird, konnten die Bewohnerinnen der Fritze an Andrea sehen. Während sie bei der zweiten Hausdurchsuchung noch auf die Fragen nach der Wohnsituation in der Fritze und der Benutzung des Motorrades antworteten, beschlossen sie, von nun an alle Aussagen zu verweigern. Als bei der dritten Hausdurchsuchung erneut 4 Personen als Zeugen geladen wurden, kam dieser Ladung niemand mehr nach. Die Bundesanwaltschaft gab sich damit natürlich nicht zufrieden. Eine Bewohnerin der Fritze berichtet über die nächsten Zeuginnenvorladungen.
Ja, erst gab es mal, und das war im Juli 1995, schon mal 6 Ladungen nach Karlsruhe, zwar zur Bundesanwaltschaft. Das lief innerhalb dieses Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannt, worin auch die ersten 3 Hausdurchsuchungen liefen. Innerhalb dieses Ermittlungsverfahrens liefen die ersten 6 Ladungen. Und das sind auch... Das 6 waren geladen, 2 davon waren in Urlaub, 3 sind hingegangen mit 50 Genossen und Genossinnen und haben dort die Aussage verweigert. Andrea war die 6. und ist damals schon gar nicht hingegangen. Und dann gab es einen Vorführhaftbefehl für Andrea auch und es folgte die 4. Hausdurchsuchung.
Bei dieser erneuten Hausdurchsuchung wurde nach Andrea gesucht, die ja zu dem Zeitpunkt schon verschwunden war. Doch damit nicht genug. Am Dienstag und Donnerstag letzter Woche wurden insgesamt erneut 6 Personen vorgeladen.
Jetzt die neuen Zeuginnenvorladungen, die waren beim Bundesgerichtshof bei Richter Bayer und die liefen innerhalb des Verfahrens gegen Andrea, diesen neu eröffneten. Das ist ein Ermittlungsverfahren gegen Andrea wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, sie meinen die RAF. Und es geht um Beihilfe zur Herbeiführung eines Sprengstoffanschlags, also bei der Stadt. Innerhalb dieses Verfahrens wurden 6 geladen, 3 am Dienstag und 3 am Donnerstag. Die ersten 3 haben die Aussage verweigert, und zwar wollten sie sich auf den Paragraph 55, das ist dieser Selbstbelastungsparagraph, beziehen. Das hat der Bayer abgelehnt mit der Begründung, das ist übrigens sehr, sehr interessant, dass die Bewohnerinnen des Hauses schon im Vornherein seit Sommer zur Aussageverweigerung aufgerufen haben, dass es Diskussionen gab um den 55 und er sagt, deswegen sei der 55, ich zitiere ihn, ein vorgeschobenes Scheinargument und könnte deswegen nicht akzeptiert werden. Die 3 sind jetzt alle zu 5 Monaten Beugehaft verurteilt worden, plus unterschiedliche Ordnungsgelder zwischen 600 und 1000 Mark und sitzen jetzt in unterschiedlichen Knästen. Donnerstag dann wurden die nächsten 3 vorgeladen, wobei der eine ist der Verlobte der Beschuldigten, hat sich dann auf sein Aussageverweigerungsrecht, das ist übrigens Paragraph 52, bezogen. Das wurde auch akzeptiert. Das heißt, er ist draußen, weil er ein komplettes Aussageverweigerungsrecht besitzt. Also es ist wie, als wärst du ein Angehöriger, wenn du verlobt bist. Dann die nächste, das ist die Mutter von einem einjährigen Kind. Da sind nämlich Mutter und Vater geladen gewesen von dem Kind. Die Mutter wurde zu 5 Monaten Beugehaft plus 1000 Mark Geldstrafe verurteilt. Und mit dem Vater haben sie dann lange rumdiskutiert. Da ging es, ich zitiere mal wieder Bayer, um das Wohl des Kindes. Und da haben sie dann ewig lange hin und her gemacht. Und er hat dem Vater zugestanden, dass er das Kind überwiegend erzieht. Und deswegen hat er auch, und er betont es auch nur aus diesem Grunde, von der Beugehaft abgesehen und hat ihn zu 1000 Mark verurteilt. Also das heißt, der Vater ist auch draußen. Vier von uns sitzen jetzt in Knästen.
Wie geht's denn den vier Leuten, die jetzt im Knast sitzen?
Ja, ich meine, da wissen wir noch sehr wenig. Was man dazu noch sagen muss, der Bayer hat es fertiggebracht, die Besuchskontrolle und die, ich sage, genau so läuft es nämlich. Also er gibt die Besuchsgenehmigungen aus. Das heißt, jeder, der jetzt irgendjemand besuchen will, über den wird von der Bundesanwaltschaft eine Stellungnahme angefertigt. Die kommt dann zum Bayer, anhand der bestimmt der dann, ob man die überhaupt besuchen darf oder nicht. Der Bayer macht auch die gesamte Briefkontrolle, das heißt, jeder Brief muss über diesen Ermittlungsrichter da am BGH laufen. Er hat sehr enge Besuchszeiten angeordnet, alle 14 Tage eine halbe Stunde. Die Knäste sind sehr weit weg von Frankfurt. Also jetzt zusätzlich zu diesen 5 Monaten versucht er da noch also mit wahnsinnigen Schikanen die Leute abzuschotten. Aus den Knästen wissen wir nur von einem was. Wir haben noch keine Möglichkeit gehabt, konkret mit denen zu reden. Nur einer wurde von seiner Schwester besucht und dem geht es den Umständen entsprechend gut. Aber was heißt gut, ne? Also man muss sich das mal vorstellen, dass jetzt mittlerweile wirklich 5 Leute aus unserem Wohnzusammenhang herausgerissen sind. Dass nicht abzusehen ist, ob das noch mehr werden. Man muss das mal sehen, was das für ein Haus heißt. Und wir sind aber weiterhin, und das ist sehr wichtig, auch für die, die im Knast sind, deswegen sind sie ja drin, wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Wir werden weiter auf diese Aussageverweigerung auch beharren. Wir werden dieses Verfahren angreifen und die anderen auch.
Warum habt ihr euch entschlossen, gemeinsam die Aussagen komplett zu verweigern? Was gab es da für Diskussionen unter euch?
Ja, ich meine, grundsätzlich ist es eine Frage auch von Verhältnis, wie du hier zu diesem Staat stehst. Die haben jetzt, wir sind alles, wir verstehen uns durchaus als Linke, die in unterschiedlichen Initiativen auch arbeiten. Und da musst du auch irgendwann mal dein Verhältnis zu diesem Staat hier klarkriegen. Und wenn innerhalb von so einem Vermittlungsverfahren, wenn es um 129a geht, das haben wir ja auch alle in den Beschlüssen stehen, da kannst du ganz schnell vom Zeugen auch zum Beschuldigten werden, wie sie es ja auch bei Andrea gemacht haben, wie sie es auch bei Sven gemacht haben. Es ist für uns überhaupt nicht absehbar, was das heißen würde, hier Aussagen zu machen. Das ist das eine, das Konkrete. Und das andere ist, aus dem grundsätzlichen Verhältnis raus hier zu Staat und Staatsschutz sind wir nicht dazu bereit, in irgendeiner Form mit denen zusammenzuarbeiten. Und wenn du außerdem, es gibt keine Aussagen, die für die uninteressant sind, jetzt mal davon abgesehen, ob die jemand belasten oder nicht. Die setzen ja alle Aussagen wie so ein Puzzle, kann man sich das vorstellen, zusammen. Und jede Aussage dient da ein Stückchen drin. Wir denken unter anderem, geht es ihnen auch darum, Aussagen, die Steinmetz gemacht haben, zu belegen. Das heißt, ihn dadurch glaubwürdig zu machen. Und also das wäre das Letzte, was wir verantworten könnten, diesen Spitzel glaubhaft zu machen. Und deswegen werden wir alle keine Aussagen machen, auch in Zukunft nicht.
Ja, dann jetzt mal ein bisschen Ausblick. Also wie meint ihr, wird es jetzt weitergehen und was habt ihr euch überlegt? Wie werdet ihr reagieren?
Ja, erstmal ganz konkret geht es darum, also wirklich auch mal diese Beugehaft anzugreifen. Was einfach ein Unding, also die Leute, die sind auch offiziell noch nicht mal beschuldigt, das sind Zeuge oder Zeuginnen. Du musst dir mal vorstellen, was das heißt. Hier sind 4 Leute von uns im Knast für 5 Monate in unterschiedlichen Knästen. Wir wollen da auch ganz viel Öffentlichkeit zu machen und wollen auch, dass viele Leute Kontakt aufnehmen mit denen, dass in allen Städten das auch mal öffentlich gemacht wird, was so ein Bayer sich da alles erlauben kann. Um Leute einfach mundtot zu machen, um andere abzuschrecken. Und wir wollen uns auch nicht abschrecken lassen, auch nicht durch eine Beugehaft. Dann denke ich halt, dieser ganze politische Rahmen mit dieser Geheimdienstoperation Bad Klein, mit diesem Spitzel, die Rolle da drin. Da drin muss einfach auch mit anderen Verfahren, die im Moment noch laufen, mit anderen Leuten, die davon betroffen sind, auch ein politischer Ausblick erstmal auch diskutiert werden. Es ist so alles so komplex. Es gibt ja überall mittlerweile in der Bundesrepublik Ermittlungen in sehr viele 129a-Verfahren, auch die wegen Radikal, Komitee, AIZ. Man muss da drin auch mal so eine gemeinsame Schlagkraft und Richtung finden. Uns ist es wichtig, also nicht nur, dass man uns als Fritze sieht, sondern wir sehen uns auch im Zusammenhang mit der gesamten Repression, die da gerade abgeht. Und da muss noch viel gemeinsam diskutiert werden, um da drin auch mal mehr Punkte zu finden. Und es ist ganz wichtig, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass hier überhaupt mal mitgekriegt wird, wie hier konstruiert wird auch und wie hier gespielt wird, um gegen ganze Zusammenhänge vorzugehen.